Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute freuen wir uns, dass wir Frau Charlotte Rutz, Diplompsychologin, begrüßen können. Sie ist neben der Profession der Psychologin auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit einer eigenen Praxis. Und wir werden heute mit ihr sprechen über das Thema doppelte Pubertät bei Pflegekindern. Und mein Name ist Bertram Kasper. Ich arbeite beim St. Elisabeth-Verein in Marburg im Fachbereich Pflegefamilien. Und mit einigen Kolleginnen produzieren wir seit April 2020 regelmäßig den Podcast Pflegefamilien Deutschland. Inzwischen sind 22 Episoden aufgenommen worden und überall in den einschlägigen Podcast-Plattformen zu hören. Wir veröffentlichen jeden zweiten Freitag immer morgens um 8 Uhr eine neue Folge. Und ich selbst arbeite schon seit 33 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe und davon fast die Hälfte meiner beruflichen Tätigkeit im Pflegekinderbereich. Und in unserem Fachbereich Pflegefamilien betreuen wir aktuell 124 Familien mit fast 190 Kindern. Genau. Und heute, wie gesagt, geht es um das Thema doppelte Pubertät bei Pflegekindern. Und dazu herzlich willkommen, Frau Rutz.
Ja, vielen Dank.
Wenn Sie sich einfach ein bisschen vorstellen, unseren Hörerinnen.
Gerne, ja. Genau, so die Eckdaten haben Sie ja schon genannt. Ich arbeite in meiner psychotherapeutischen Praxis für Kinder und Jugendliche gemeinsam mit meiner Kollegin hier in Marburg. Wir haben tatsächlich, kann man sagen, einen Schwerpunkt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe erleben. Das betrifft sowohl die Pflegekinder als auch dann Kinder oder Jugendliche, die im Heim sind oder in Wohngruppen untergebracht. Und ja, ich merke einfach, dass dieses Thema mich sehr ergriffen hat irgendwie und beschäftigt. Und das ist so der Hintergrund, wie ich dazu gekommen bin, auch mich diesem Thema mal zuzuwenden. Wie ist das denn mit der Pubertät eigentlich bei den Pflegekindern?
Mhm. Genau, und Sie sind ja auch tätig für unsere Pflegefamilienakademie und machen dort immer mal wieder Fortbildungen für uns, auch zu unterschiedlichen Themen. Und zu doppelten Pubertät haben Sie eben auch schon eine Fortbildung bei uns gemacht.
Genau, ja. Insofern fühle ich mich auch inzwischen gut mit Ihren Erziehungsstellen und Pflegefamilien, Pflegeeltern verbunden und schätze das auch sehr, einfach diesen regelmäßigen Austausch auch über die Tätigkeit in der Praxis hinaus.
So. Genau. Ja, und wir wissen von unseren Pflegefamilien, dass die Rückmeldungen auch zu dem, was sie ihnen anbieten, auch richtig toll sind. Genau.
Schön, ja.
Dann versuchen wir mal einzusteigen in das Thema und vielleicht so als erste Frage, dass wir uns mal dem Thema annähern. Was ist denn überhaupt Pubertät? Denn es ist ja so, ich meine, wir haben die alle irgendwie selber durch mal, also auch da mit Eltern oder Pflegeeltern. Genau, was würden Sie sagen, was sind die Besonderheiten dieser Phase, wenn quasi junge Menschen so ab 10, 12 übergehen in die Pubertät und da eine ja deutliche Veränderung passiert?
Genau. Also jetzt mal so vom Begriff her ist es so, dass also jetzt mal sozusagen wissenschaftlich gesprochen meint die Pubertät eigentlich vor allem diese hormonellen und körperlichen Veränderungen, die so eintreten, wenn die späte Kindheit zu Ende geht, so eben, das ist unterschiedlich, wann genau das passiert, aber eben so zwischen 10 und 12 meistens oder auch zwischen 8 und 14, das ist so sehr unterschiedlich. Also der Begriff Pubertät meint streng genommen eher diese körperliche hormonelle Seite, wird aber so im allgemeinen Verständnis oft ja auch erweitert auf die ganzen sozialen und emotionalen, intellektuellen Entwicklungen, die eben auch dazugehören. Ne? Mhm. Da sprechen wir eigentlich psychologisch oder soziologisch von dem Begriff der Adoleszenz. Mhm. Der meint eigentlich auch diese eben diesen erweiterten Begriff. So.
Also wo auch aber alles hineinkommt, was über quasi die hormonelle und körperliche Veränderung hinaus geschieht.
Genau, das ist ja, also damit geht es ja los. Die körperliche Veränderung setzt ein, ob die Kinder das wollen oder nicht. Damit sind wir schon bei einem sehr spezifischen Aspekt der Pubertät. Die körperlichen Veränderungen, die kommen von selbst. Da kann das Kind machen, was es will, sozusagen. Da wird es so hineingeschubst, hineingeworfen in diese Veränderungen, ne? Ohne es sich ausgesucht zu haben. Und diese Tatsache, die führt dann eben auch zu vielfältigen emotionalen Folgen, die über diese reinen hormonell körperlichen Veränderungen auch hinausgehen. Das Kind findet sich ja wieder in einem veränderten Körper, wird auch anders wahrgenommen von der Erwachsenenwelt. Es werden plötzlich andere Erwartungen, Anforderungen an es herangetragen, ohne dass es sozusagen darum gebeten hat. Und mit diesen heftigen Erschütterungen und Umbrüchen muss ja jedes Kind oder muss auch jeder von uns eben irgendwie fertig werden.
Ja, genau. Und wir erleben ja immer wieder, dass das auch sehr unterschiedlich dann verläuft bei den einzelnen Menschen. Egal jetzt, ob das Mädchen oder Jungen sind. Genau. Und ich glaube, die Wissenschaft, die sagt auch, es gibt so vier Phasen, die man so ein bisschen abgrenzen kann, wobei die Übergänge wahrscheinlich auch fließend sind. Und vielleicht tauchen wir mal ein bisschen ein in diese vier Phasen der Adoleszenz beziehungsweise Pubertät.
Genau, ich denke auch, wir können diese beiden Begriffe auch einfach synonym verwenden. Also da kommt es jetzt nicht so drauf an zu sagen, dass Pubertät ist nur das Körperliche, weil wir ja eben im landläufig das sowieso alles damit meinen.
Genau.
Ja, also wir teilen das so ein, das ist sozusagen aus der Beobachtung heraus eigentlich entstanden, so diese Einteilung, dass es sowas gibt wie so eine frühe Phase, die ist eben so, würden wir als Frühpubertät oder auch Präadoleszenz bezeichnen, das ist eigentlich so das, wo es losgeht. Ich nenne die jetzt erstmal kurz, die vier Phasen.
Genau.
Dann gibt es eben so die mittlere Adoleszenz oder mittlere Pubertät, die so eben so zwischen 12 und 15 Jahren ungefähr ist oder eigentlich auch erweiterbar auf bis zu 17. Ne? Das ist so Teil 1 und Teil 2, könnte man sagen. Und dann gibt es die späte Pubertät oder Spätadoleszenz nach Pubertät, könnte man auch sagen, die so bis zum 20. Lebensjahr durchaus gehen kann.
Ja.
Also umspannt wirklich so diese ganze Jugendphase von 10 bis 20 Jahren.
Genau, das ist ein langer Zeitraum und kann ja auch dann für Eltern oder Pflegeeltern tatsächlich auch eine ganz intensive und eben auch für die Mädchen und die Jungen eine ganz intensive Zeit werden, weil sich das über so einen längeren Zeitraum tatsächlich hinzieht. Gell?
Genau, und je nachdem, wo man sich befindet, in der Früh, Mittel oder Spät, sind eben auch die Themen andere, mit denen die Kinder oder Jugendlichen sich beschäftigen müssen. Und auch das, was natürlich von den Erwachsenen sozusagen erwartet wird. So.
Genau. Wir können ja mal in diese frühpubertäre Phase ein bisschen reinschauen. Was passiert da im Unterschied dann auch zu der mittleren Phase?
Also das ist eben so diese Zeit, wo es losgeht, ne? Wo die körperlichen Veränderungen beginnen, die hormonelle Umstellung beginnt, die Geschlechtsorgane zu wachsen beginnen, vielleicht auch die Haare rund um die Geschlechtsorgane oder unter den Achseln oder auch die erste Pflaumen auf den Lippen bei den Jungs oder so. Also die hormonelle Umstellung wird sichtbar, so. Und damit treten eben auch diese Umstellungen in der emotionalen Befindlichkeit und in den Beziehungen ein. So, das ist quasi so dieser erzwungene Abschied von der Kindheit, könnte man sagen. Und der ist eben gekennzeichnet oft zwischen so einem ausgeprägten Schwanken auch, zwischen so einem Verhalten, was so wegstrebt aus der Familie vielleicht hin zur gleichaltrigen Gruppe. Und gleichzeitig aber auch sowas Schutz und Nähe Suchendem, also Schmusetier oder auf den Schoß oder so. Das ist so beides da drin in dieser Phase.
Genau, ich habe so ein Bild vor Augen von einem Pflegevater, mit dem ich mal spazieren gegangen bin. Das ist viele Jahre her, da war ich noch Fachberater in dem Bereich. Und der ist quasi, ich habe mit der Pflegemutter gesprochen und der Pflegevater ist mit dem Pflegesohn vorweggegangen. Und der Pflegesohn war auch so zwischen 10 und 12 Jahren. Und dann habe ich gesehen, wie der so, so unschlüssig war, also das, was sie so als dieses auf der einen Seite unabhängig sein wollen und aber auf der anderen Seite noch Nähe suchend, hat so versucht, die Hand hinzureichen. Und dann hatte sie wieder weggenommen und dann wieder hin. Und es war dann notwendig, ein Impuls von dem Pflegevater, auch wirklich die Hand dann zu nehmen. Also zu sagen, hey, ich bin auch da und ich nehme deine Hand und du kannst sie aber auch wieder wegnehmen, wenn du das gerne möchtest. Also lass uns gucken, wie das mit dieser Nähe und Distanz und mit deinen Bedürfnissen da geht. Und das war so ein sinnbildlich für das, was Sie gerade beschrieben haben.
Ja, das ist wirklich ein wunderbares, treffendes Bild irgendwie. Ne? Diese, einfach so die Selbstverständlichkeiten sind verloren gegangen. Ne? Selbstverständlichkeiten der Kindheit. So, und die Zugehörigkeit muss wirklich neu, irgendwie neu erschaffen werden auf eine Art.
Stimmt, das ist ein schönes Wort, dass die neu erschaffen werden muss. Und dann kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal dazu, wenn es um das Thema Erziehung und Beziehung geht. Genau. Dann haben wir die zweite Phase, die mittlere Pubertät.
Genau, da die könnte man nochmal so unterteilen, finde ich. Also das wird in der Literatur so getan, aber ich kann das auch bestätigen, also jetzt aus der therapeutischen Praxis, dass es so, ich sag mal so, dieser Altersbereich zwischen 12 und 15 ganz grob und der zwischen 15 und 17, so, das ist schon ein deutlicher Unterschied vom Entwicklungsstand, finde ich. Und so diese erste Phase, so zwischen 12 und 15, finde ich persönlich eigentlich so die anspruchsvollste und schwierigste Phase im Umgang mit den pubertierenden Jugendlichen. Da nimmt eben dieses Hin- und Herschwanken, dieses Hin- und Hergerissensein erstmal nochmal zu. So. Und da eben mal ein Kollege von mir, der hat für diese Phase so ein schönes Bild auch, der sagt dann immer in der einen Hand der Teddybär, in der anderen Hand die Zigarette.
Ja.
So, ne? Also so wirklich, es ist so beides. Sie sind, also das Kind ist noch da, aber eigentlich der junge Erwachsene ist auch schon geboren sozusagen. Und das führt eben bei den Jugendlichen oft zu einer großen emotionalen Labilität, Empfindsamkeit und auch Orientierungslosigkeit. So. Und die reagieren damit oft darauf, dass eben unangenehmen Gefühlen oder auch Konflikten durch so eine Passivität aus dem Weg gegangen wird. So. Ich habe irgendwo gelesen, so als Kommentar, in dieser Orientierungslosigkeit machen die Jugendlichen eigentlich das einzig Richtige, nämlich nichts.
Ja, genau.
Also, das ist nochmal so, so dass nochmal so betont eben, dass sie oft man sie oft so lethargisch erlebt, dass sie viel auf dem Bett liegen oder sich jetzt zurückziehen oder so. Ja, einfach in so eine Passivität eben fallen. So.
Genau, wir erleben das dann oft bei Hilfeplangesprächen, wenn dann Kinder und oder junge Erwachsene sind das ja schon in diesem Alter gefragt werden, ja, wie geht's dir denn? Was sind denn so deine Vorstellungen? Wo soll es denn hingehen? Wo soll sich das entwickeln? Da kommt ganz oft einfach Schweigen und wahrscheinlich auch einfach durch diese Hin- und Hergerissenheit und diese Verunsicherung, die dann da eine Rolle spielt in dieser Phase.
Genau, ja, also die sollen da eben diese Frage beantworten, wie willst du dich denn weiterentwickeln, wo soll es denn hingehen, wenn sozusagen vielleicht die eigentliche Antwort heißen würde, am liebsten will ich mich gar nicht entwickeln, am liebsten möchte ich Kind bleiben und es geht eben nicht. So.
Genau.
Was halt auch noch sehr wichtig ist, ist natürlich die ganze sexuelle Entwicklung, die ja da auch eine Riesenrolle spielt und die Jugendlichen, jungen Jugendlichen oft extrem verunsichert. Ne? Es gibt oft so eine Phase auch von so einer unspezifischen sexuellen Stimulierbarkeit so im Laufe der sexuellen, der psychosexuellen Entwicklung. Ne? Also dass sie sich dann die jungen Jugendlichen von allen möglichen Sachen, auch eigenen Impulsen aus dem Innen heraus oder das, was sie so sehen, andere Menschen oder ja, was auch immer, plötzlich merken, da schießt eine sexuelle Erregung ein. Ne? Bei den Jungs geht es ja dann auch mit einer Erektion einher und das ist für die jungen Jugendlichen oft extrem schambesetzt und absolut irritierend, was ihr Körper da mit ihnen macht. Mhm. So, ne?
Ja,
das,
genau.
Kommt halt noch erschwerend hinzu und das ist dann oft auch die Phase, wo viel onaniert wird, irgendwie auch um diesen Druck so oder ja irgendeinen Umgang zu finden damit im Grunde genommen. Ne?
Ja, genau.
Und das irgendwie loszuwerden.
Ja, genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil da viel ja von dem, was Sie beschreiben, sehr, sehr unwillkürlich, sehr unbewusst passiert. Und ja, der junge Erwachsene einen Weg damit finden muss, damit umzugehen.
Genau, ja. Ja. Und es ist eben auch oft belastend für die Jugendlichen, die dann auch darüber klagen, dass sie das dauernd tun müssen und, und was ist mit ihnen los und das selber eigentlich als unangenehm empfinden. Und da ist es auch wirklich hilfreich, die auch zu, also in den Therapien habe ich das eben manchmal so diese Gespräche, die auch zu beruhigen und zu sagen, das wird auch wieder besser, also keine Sorge.
Ja, genau. Das wäre auch ein Hinweis, den Sie Pflegeeltern geben könnten.
Einfach auf jeden Fall, ja.
Einen Raum zu schaffen, wo das ein bisschen besprechbar wird, weil das Thema Sexualität ist ja auch für Erwachsene nicht immer so ein leichtes, sage ich mal. Und das heißt, so Raum zu öffnen, dass es in dem Tempo, wie der junge Mensch das gerne hätte, möglich ist, das zu besprechen, so würden Sie sagen. Und auch Druck rauszunehmen tatsächlich, gell? So verstehe ich das. Also, dass es wieder vorbeigeht, diese Phase.
Genau, ja, und auch Räume zu schaffen, wo eben auch eine, ein Umgang mit der eigenen Sexualität möglich ist. Ne? Dass einfach auch klar ist, dass das dann eben auch nicht gestört wird, so im Badezimmer oder auch im eigenen Zimmer, wenn man so die Vermutung hat, es könnte sein, ja, dass er gerade irgendwie in einer intimen Situation mit sich selber ist oder so. Ne?
Genau.
Ja, braucht es einfach und es ist wirklich ja auch notwendig zur Spannungsabfuhr.
Ja.
Genau. Und dann kommt natürlich die Frage dazu, ob die Pflegeeltern überhaupt die Eltern die richtigen Personen sind, sowas zu besprechen. Ne? Also das kann man einfach auch, sollte man einfach einfühlsam mitdenken, dass es vielleicht gut sein könnte, da andere Personen mit ins Spiel zu bringen, mit denen solche Sachen auch besprochen werden können.
Ja, genau. Und die dem jungen Menschen quasi die Entscheidung auch darüber zu lassen, mit wem er gerne darüber sprechen möchte. Also da nicht zu insistieren, nicht dem so nachzugehen, wenn ich den Eindruck habe, der möchte das nicht oder die.
Genau, so ist es. Das kann auch schnell als Übergriff erlebt werden, tatsächlich, ne, wenn man dazu zu insistierend ist, so als Elternteil, Es geht ja gerade darum, also jetzt mal, ich bin ja tiefenpsychologisch arbeitend, also psychodynamisch gesprochen, würden wir sagen, es geht ja gerade darum, die sexuelle Lust oder Stimulierung von den Eltern wegzuwenden, ne? So, also sich eben nicht von den sozusagen potenziellen Inzestpartnern stimulieren zu lassen.
Genau.
Und daher kann es gut sein, das auch ein Stück rauszuhalten aus der Beziehung.
Ja, ja. Ja, ist wichtig, dass Sie das nochmal so sagen, gerade wenn man das eben entwicklungspsychologisch betrachtet, dass das ja auch eine Phase der Ablösung ist von jungen Menschen, auch von den Eltern und es auch darum geht, eine eigene Identität und einen eigenen Blick auf sich selbst zu bekommen, wer bin ich denn überhaupt?
Genau, ja, damit geht es auch, also das ist eine der zentralen Themen in der Pubertät und das kann natürlich nur gelingen, wenn man auch sozusagen ein Stück abrückt von den Eltern, damit man sie sich besser betrachten kann,
genau.
So könnte man sagen.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Genau.
Was mir noch wichtig wäre als ein Aspekt in diesem ersten Teil der mittleren Pubertät ist bei den Mädchen, die haben oft so schwärmerische Verliebtheiten in dieser Zeit. Ne? So, ist egal, es können Gleichaltrige sein, aber oft sind es auch irgendwie so, keine Ahnung, der Turnvereinstrainer oder auch irgendein Idol, irgendein Star auf dem Internet oder so. Und das gehört auch in diese Zeit hinein, also dieses schwärmerische Verliebtsein dient eigentlich auch so ein bisschen so dieser, dem Ausrichten der Gefühle so auf potenzielle Liebesobjekte, die auch außerhalb der Familie liegen. Und da sind eben die Mädchen, die nicht so gefestigt sind innerlich, da gibt es einfach eine Gefahr, ne, dass sie an die Falschen geraten, sage ich mal, die diese schwärmerische Verliebtheit dann missverstehen oder ausnutzen. Und also mir geht's so, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn sich das bezieht auf irgendjemand, der weit weg ist.
Ja,
so.
Ja, genau.
Ich so denke, das ist doch wunderbar.
Ja.
Da kann das einfach emotional, ist das da gut aufgehoben, aber es gibt keine reale Gefahr.
Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis für Pflegeeltern, das quasi im Blick zu behalten, auf wen bezieht sich das denn dann bei einem weiblichen Pflegekind sozusagen, beim Pflegemädchen, ja.
Genau, oder eben wenn die dann so zum Beispiel sagen, sie sind zusammen mit einem Jungen, den sie aber gar nicht kennen, den kennen sie von Instagram, haben ihn aber nie real gesehen, dann braucht man das auch nicht abwerten, sondern dann ist es so, dann ist es quasi so eine schwärmerische Liebesbeziehung, die in die Ferne geht, wo aber das Liebesobjekt im Grunde, also das reale Liebesobjekt in dem Sinne noch nicht so eine Rolle spielt, das reale Gegenüber. Ne?
Ja, ja. Ich kann mich noch an mich erinnern. Ich hatte diese schwärmerische Verliebtheit, obwohl ich ja ein Mann bin sozusagen oder damals ein Junge war, hatte ich da auch. Und zwar, ich war in eine Lehrerin von mir so total verliebt und das dauerte auch eine ganze Weile an und wir haben dann auch, also mit einem Freund habe ich dann sozusagen auch mir Dinge vorgestellt im Dialog oder im Rollenspiel sozusagen. Das war eine ganz intensive Phase, so ich habe das auch ganz intensiv erlebt und ich dachte wirklich, das ist, wie soll ich sagen, für mich greifbar, dass das vielleicht sogar Realität wird, also so verrückt ist das, kann das sein.
Genau, ist doch, danke, genau, für dieses gute Beispiel eben, das zeigt ja auch schön, dass es sich nicht nur auf die Mädchen bezieht, ne? Dass es eben einfach in dieser Phase auch im Rahmen der emotionalen Entwicklung so ein Stück so angelegt ist und eben es dann eben wichtig ist, dass die Lehrerin in dem Fall eben nicht das erwidert auf irgendeine Art, ne? Sondern dass klar ist, es gibt da diesen Schutzraum, wo man die Fantasien haben kann, ohne dass real was passiert. Mhm. Und wie gut auch, da weisen Sie gleich auf die wichtige Bedeutung der Peer Group hin, der Gleichaltrigen. Ne, wenn man Freunde hat, mit denen man das dann auch sich diesen Fantasien auch hingeben kann.
Ja, genau. Ja. Wobei wir schon ein bisschen enttäuscht waren, dass die nicht reagiert hat. Also die hat es ja richtig gemacht, gell? Die Lehrerin, indem sie quasi wirklich unterschieden hat zwischen Kind und Erwachsenem. Und aber wir hätten uns was anderes gewünscht, sage ich mal, ein bisschen spaßig.
Ja, selbstverständlich. Und das steht Ihnen als Jugendlicher ja auch zu. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Erwachsenen da die Struktur und die Grenzen auch halten.
Ja, genau.
Ja, ist ja nicht ohne Grund ein Straftatbestand.
Richtig, genau. Ja, genau. Dann wäre so die mittlere Phase. Ja, Sie haben ja gesagt, das ist die unterteilt sich nochmal in zwei Unterphasen sozusagen.
Genau, jetzt haben wir so über diese Zeit zwischen 12 und 15 gesprochen, diese sehr labile Zeit, in der eigentlich auch so die größte Gefährdung sozusagen besteht, ne, aufgrund dieser großen Emotionalität und dass die Jugendlichen auch oft so schlecht eben erreichbar sind, so wie Sie das auch geschildert haben. Ne? Man möchte mit ihnen reden, aber es kommt einfach nicht so. Und dann so in der Folge, so ab 15, 16, 17 ist es in der Regel, also wir reden jetzt gesund entwickelten Jugendlichen. Ne? Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass es bei den Pflegekindern ja unter Umständen auch nochmal anders ist. Aber jedenfalls so ab dieser Zeit von ungefähr 16 kann man schon deutliche Veränderungen feststellen, im Sozialverhalten, in der Möglichkeit der jungen Menschen auch sich wieder zuzuwenden, auch Anteil zu nehmen an der Erwachsenenwelt. Und das hängt natürlich auch mit der Gehirnreife zusammen, ne? Die dann eben im Laufe der Pubertät wird ja auch das Gehirn komplett umgebaut, was eben auch zu dieser Labilisierung oder was die auch auslöst. Und so in diesem zweiten Teil der mittleren Pubertät ist es einfach so, dass die Sachen da beginnen, sich langsam zurechtzuruckeln sozusagen im Gehirn. Und da einfach auch ein anderes Reflektieren möglich wird, ein anderes Verständnis für sich selbst, dass es auch möglich wird, Handlungen zu stoppen, ne? Also so dieses Erstdenken, dann Handeln, was so in der jungen Pubertät ja oft schwierig ist, wird dann besser möglich. Es werden auch andere Ziele definiert für sich selber. Also ich erlebe das auch oft so bei den Jugendlichen in der Mittelstufe, die ich hier in Behandlung habe, dass die so ab der 9., 10. Klasse gibt es ja oft auch so einen Umschwung im Leistungsverhalten, dass dann plötzlich deutlich wird, ja, ich will doch was auch für mich erreichen. Ja. Ich muss nicht nur dagegen ankämpfen, gegen das alles, was da so von außen kommt, ne, sondern irgendwie gibt es sowas wie so einen inneren Umschwung plötzlich. Ne, so dass finde ich auch sehr eindrücklich.
Ja, genau. Ja, und das ist ja auch eine wichtige Information für Eltern und Pflegeeltern, nämlich, dass es auch dann eine Wendung nimmt quasi und die Chance da ist, dass ja sich das so nach und nach wieder stabilisiert.
Genau, ja, das ist so. Also auch wenn ich die Wohngruppen berate, so mit den jungen Jugendlichen, dann sage ich auch oft, dass jetzt in dieser Phase kommt es einfach nur darauf an, dass das Kind überlebt und bei ihnen bleibt. Ja. So, ne? Ja. Und nichts anderes, das ist das Ziel jetzt im Moment. Mhm. So, ne? Also daran sieht man schon, dass es da wirklich um die basalen Dinge geht. Mhm. Eben, und wenn sie diese Phase überstanden haben, wird es dann so in der zweiten Hälfte der Pubertät oder Adoleszenz dann oft auch, wendet sich das auch oft in was deutlich Konstruktiveres. Mhm. So. Mhm. Da ist ja dann auch die Identitätsentwicklung schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Es ist schon, es gibt schon mehr so eine Idee, wer bin ich, wie will ich sein, was tut mir gut, womit möchte ich mich beschäftigen, sowas. Ne? Mhm.
Ja, genau. Ich kann mich noch so gut an den Jugendlichen aus der Wohngruppe erinnern, wo ich mitlebender Pädagoge war, der auf eine Sonderschule ging und dann gegen Ende der mittleren Phase, also mit 17, hat der plötzlich einen Schub gekriegt, intellektuell. Das war phänomenal. Das hätte man dem nie zugetraut. Ja. Der hat dann seinen Hauptschulabschluss gemacht, seinen Realschulabschluss und heute ist der, ja, leitet der Supermärkte und ist quasi da geschäftsführend tätig. Das hätte niemand gedacht. Und der hat wirklich, also das, was Sie gerade beschrieben haben, wie sich das so dann verändern kann, das war bei dem total also sichtbar. Und wir, obwohl wir ja Fachleute waren, wir hätten gar nicht unbedingt damit gerechnet. Und das war so toll, das mitzuerleben, wie der plötzlich diesen Schub macht.
Ja, das finde ich auch immer wieder ganz wunderbar, ne? Und das, ich finde, da ist es auch gut für uns, auch für uns Fachleute, so ein bisschen demütig zu sein in unseren Prognosen, ne? Weil letztlich ist es so, wir wissen nicht, wie der Verlauf ist, ne? Also, ich habe es schon in beide Richtungen erlebt, muss ich sagen, ne? Von Jugendlichen, wo ich dachte, oh je, die wird auf der Straße landen und also das wird ganz furchtbar werden, die dann plötzlich als junge Frau sich gemeldet hat und klar, weil sie studiert jetzt so, ne? Aber eben auch andersrum von Jugendlichen, wo ich so das Gefühl hatte, Mann, die haben eigentlich Potenzial, die dann aber eben sich nicht gefangen haben. Also das kann man wirklich nicht vorhersagen, ist meine Erfahrung.
Ja, genau. Ja.
Ja. Dann kann man nur staunen und begleiten.
Richtig, staunen und begleiten, ja.
Ja, genau. Genau, ja.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Dann kommt die späte Pubertät.
Ja, also da reden wir dann so schon von sozusagen von der Spätadoleszenz. Mhm. Ne? Das ist dann so die Phase, wo es dann wirklich schon Richtung Erwachsenenalter geht, so 17, 18, 19, 20 Jahre. Da ist das sozusagen das Selbst, die eigene Identität schon ein bisschen neu festgelegt, die Beziehungen schon ein bisschen neu geordnet, vor allem auch die sexuelle Orientierung wird in dieser Zeit sozusagen gefestigt. Mhm. In der ganzen Jugendphase kann das sehr schwanken. Ne? Also viele Jugendliche haben ja auch Phasen, wo sie homosexuelle Beziehungen haben oder auch sich sexuell homosexuell ausrichten, dass es dann sich nochmal verändert oder auch andersrum, Jugendliche, die dann eben erst ihr Coming-out haben, das passiert alles so in dieser späten Zeit. Und manchmal, also eigentlich ist das so ein guter Zeitpunkt zur Abnabelung, ne? Für uns auch in unserer Gesellschaft sind das ja, so ist ja so die Zeit, da sind die Schulabschlüsse, da wird der Führerschein gemacht und da geht's einfach schon so in Richtung, wie geht's weiter, die Volljährigkeit fällt da rein. Und das, ja, liegt nahe im Grunde genommen, ne? Auch da so die Abnabelungsprozesse, dass sie da vollzogen werden können. Aber ich erlebe das auch, dass es für viele von diesen jungen Erwachsenen ganz schön schwierig ist. Und dann gibt es manchmal eben sowas wie so, in der Literatur nennen die das Aufschubmanöver, dass dann dieser Status von ich wohne weiterhin zu Hause als letztlich lasse mich versorgen durch meine Eltern und habe aber gleichzeitig meine guten Freiheiten so, dass das so aufrechterhalten wird, diese Phase. Ja, es ist aber eine sehr, also schon auch eine krisenhafte Zeit, weil eben so viele Umbrüche da oft hineinfallen, so viele Abschiede müssen bewältigt werden und so. Ja, die Schule hört auf und es sind wirklich Sachen, es ist ja auch wieder im Grunde genommen nicht selbst ausgesucht.
Ne? Richtig. Genau, und mir kam es so vor jetzt, und auch, das ist auch, erleben wir bei vielen quasi dann jungen, erwachsenen Pflegekindern so, dass ja das Angebot auch so riesig ist und also es wird immer komplexer, die Welt, und dadurch ist es, glaube ich, nicht einfacher geworden, sondern eher schwieriger für die jungen Menschen.
Das kann gut sein, ja, so diese letztlich Vielfältigkeit und fast wie so eine Beliebigkeit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich das auch wirklich toll, was es alles für Möglichkeiten gibt, auch an begleiteten und unterstützten Ausbildungsmöglichkeiten oder ja überhaupt Möglichkeiten, nochmal eine Schleife zu drehen auf die eine oder andere Art und Weise.
Stimmt. Ja, da ist unser System wesentlich durchlässiger geworden, als das noch zu unserer Zeit war. Und das gibt auch viele Chancen, ganz klar. Genau. Es klang ja zwischendurch schon immer mal an, dass das vielleicht bei Pflegekindern ein bisschen anders ist. Also schon das gleiche entwicklungspsychologisch passiert, aber dennoch ja noch eine zusätzliche Anforderung da ist. Und ich glaube, Sie sprechen da auch, wenn Sie Fortbildung bei uns machen, von dem Thema doppelter Pubertät. Wenn Sie dazu was sagen können, was ist so nochmal die besondere Herausforderung für die Pflegekinder und damit auch für die Pflegeeltern?
Genau, also da geht es darum, vielleicht noch einen kleinen Einschub vorher, es gibt noch eine weitere Komplikation und das ist die, dass die Pflegekinder einfach durch die Belastungen, die sie in der Biografie erfahren haben, und jedes Pflegekind hat die, allein durch die Tatsache, dass es Abbrüche zu den Bindungspersonen gegeben hat, ne, kommt es oft eben auch zu Entwicklungsverzögerungen. Ne? Dann passt sozusagen die körperliche mit der emotionalen Entwicklung nicht so richtig zusammen, zum Beispiel. Ja. Das macht die Sache auf jeden Fall schon mal anspruchsvoller, noch anspruchsvoller, als sie ohnehin schon ist. Und das, was Sie jetzt nennen mit der doppelten Pubertät, das bezieht sich auf die Tatsache, dass das Kind ja mit mindestens zwei bedeutsamen Elternsystemen zu tun hat. Also sowohl das Elternsystem der Herkunftsfamilie, die leiblichen Eltern, als auch eben die Pflegeeltern. Und da gibt es irgendwie zwei, ja, Bindungen im weitesten Sinne, zwei Elternsysteme, zwei Identifikationsmöglichkeiten fürs Kind, und die stehen in irgendeiner Weise in Beziehung zueinander. Es ist so, dass eben in den Ablösungsbemühungen dazu kommt, dass diese beiden Systeme auch gegeneinander ausgespielt werden durch die Jugendlichen, sei es bewusst oder unbewusst. Ja. Und das kann wirklich auch zu heftigen Konflikten und Verwerfungen führen, insbesondere wenn die Pflegeeltern die leiblichen Eltern ablehnen. Sei es offen oder untergründig.
So. Ja, richtig. Stimmt. Zu dem Thema habe ich neulich lange einen längeren Podcast mit der Imela Wiemann gemacht. Wie wichtig das ist, eben die leiblichen Eltern in irgendeiner Form anzunehmen, der Perspektive oder auch für die Perspektive der Pflegekinder, dann ist das viel, viel leichter. Und Sie bestätigen das ja gerade, dass im Grunde auch in dieser Phase der starken Übergänge in der Pubertät das ganz wichtig ist für die jungen Menschen, damit ihnen das ein bisschen leichter gemacht wird, sozusagen, dass die Pflegeeltern da auch versöhnlich mit dem Herkunftssystem umgehen.
Genau, also das ist ja so, ne, klar, wenn die leiblichen Eltern abgelehnt werden, dann wird das Pflegekind ja auch auf eine Art abgelehnt, weil er ist ja immerhin oder sie geht daraus hervor, ne, und trägt die Gene. Und da haben die ja auch sehr, sehr feine Antennen für.
Genau.
Ja. Und wenn jetzt das Pflegekind oder der Pflegejugendliche, sagt man ja nicht, aber wir sprechen ja von Jugendlichen, wenn die dann in die Ablösungsphase zu den Pflegeeltern eintreten, dann gehört das dazu, dass sie nach neuen Identifikations- oder anderen Identifikationsmöglichkeiten suchen. Mhm. Und wenn es dann dieses Entweder-Oder irgendwie gibt, gefühlt, dann kann es eben auch passieren, dass die Identifikation zurück zur Herkunftsfamilie sehr stark geht.
Ja.
So. Ja. Also ich will nicht sein wie ihr, sondern ich bin wie meine leibliche Mutter oder wie mein leiblicher Vater oder so. Ne? Mhm. Und das ist ja letztlich auch keine Lösung für die Jugendlichen. Die sollen ja, eigentlich ist ja die Herausforderung, eine eigene Identität zu finden.
Mhm. Genau. Ja, und wenn ich dann quasi schon als Pflegefamilie darauf hingewirkt habe, dass es ein gutes Verhältnis möglichst zwischen mir, also als oder uns als Familie und der Herkunftsfamilie gibt, dann ist es natürlich viel, viel leichter, gemeinsam da zusammenzuarbeiten in dieser Phase der Pubertät, damit es den Pflegekindern leichter gemacht wird.
Ja, und dann haben eben die Pflegekinder auch die Möglichkeit, sich von den Erwachsenen als Ganzes sozusagen abzulösen. Ne?
So. Genau.
Wenn die Erwachsenenwelt als eine wohlwollende Einheit betrachtet wird, ne? Von der man sich auch abwenden kann oder der man sich zuwenden kann.
Stimmt, die Herausforderung ist ja dann auch für die jungen Menschen, sich wirklich von beiden Elternteilen zu lösen.
Genau,
deswegen auch wahrscheinlich doppelte Pubertät. Gell?
Das ist der Punkt, ja. Das Pflegekind hat die Herausforderung, das zweimal zu tun und das eben vor dem Hintergrund von einfach belasteten in irgendeiner Weise Beziehungen zu den frühen Bezugspersonen,
Ja, genau.
Genau, und es scheint so zu sein, dass es besser gelingt, den Jugendlichen besser gelingt, wenn die auch vorher schon die Möglichkeit hatten, es sich auseinanderzusetzen mit der Tatsache, dass sie Pflegekind sind. Das gilt wohl für Adoptivkinder auch, habe ich gelesen.
Ja.
Und so. Also dieses sich schon ein Stück ausgesöhnt haben mit ihrer Herkunft und so ein inneres Ja auch dazu haben zu ihrem eigenen Status als Pflegekind.
Genau.
Und das ist ganz toll, wenn man ihnen das in der Kindheit vielleicht schon ermöglicht auf irgendeine Art.
Ja, genau, dann kann dieser Übergang, der ja eh herausfordernd ist für die jungen Menschen, der kann dann leichter gelingen eben. Und dann ist es eine gute Vorbereitung, wenn ich in der Kindheit versuche schon darauf hinzuwirken, dass beide Systeme gut miteinander kooperieren.
Auf jeden Fall, also das ist in ganz vielerlei Hinsicht ein Riesengeschenk fürs Pflegekind, wenn das auf irgendeine Art gelingt und sei es auch nur ganz niedrigschwellig. Aber das ist wirklich, das macht echt einen absoluten Unterschied.
Ja, genau. Sie sagen oft den Satz, mit der Pubertät endet die Erziehung, doch die Beziehung bleibt. Und das haben Sie ja gerade auch angedeutet, als Sie von den Wohngruppen berichteten. Und das wird Ihnen bei Pflegeeltern ja auch so gehen, dass es quasi dann in dieser mittleren Phase ganz stark darum geht, dass das Ziel ist, dass die Kinder bleiben können.
Gell, Auf jeden Fall. Also das wäre so wünschenswert, wenn das gelingt. Oder doch zumindest, dass die Beziehung nicht völlig den Bach runtergeht. Ne?
Ja.
Manchmal ist es einfach so, dann geht es nicht. Und dann ist es auch wirklich gut, einen Plan B zu haben. Also das finde ich auch wichtig für die Pflegeeltern, dass die innerlich sich das auch mal erlauben, das zu denken. Es könnte eventuell sein, dass mein Pflegekind nicht, bis es erwachsen ist, bei mir bleibt. Einfach damit es nicht so ein Tabuthema ist.
Genau. Ja.
Also meine Erfahrung ist, dass Pflegeeltern, denen das gelingt, das mitzudenken, bei denen ist die Chance erheblich größer, dass das Kind bleibt.
Genau.
Als bei denen, wo die dieses von vornherein bekämpfen, das darf nicht passieren oder so. Ne?
Ja.
Und da haben wir im Grunde ja schon auch so dieses Loslassen ein Stück drin.
Ja, richtig.
Das ist halt eben auch eine emotionale Arbeit, die die Pflegeeltern auch leisten müssen.
Ja, ich nehme jetzt den nächsten Podcast mit einer Pflegemutter und einer Kollegin von mir, die diese Pflegefamilie unterstützt, auf. Da geht es genau um diesen Punkt. Wie gelingt es, die Beziehung zu erhalten und ja, eine andere Lösung zu finden, damit das gut bleiben kann zwischen beiden. Also da geht es um zwei Brüder und eine Pflegefamilie. Und das war genau da das Anliegen. Wie können wir die Beziehung erhalten und welche Lösungen gibt es da? Und da wurde sehr mit allen Beteiligten, auch den Kollegen von den Jugendämtern, darum gerungen, wie kann das gut gehen. Und das ist so ein... war ein gelungener Prozess und darüber wollen wir demnächst mal eine Episode aufnehmen. Ja,
ja, genau. Das finde ich ganz wunderbar. Ich denke, da hat sich einfach auch im Laufe der letzten 10, 20 Jahre sehr viel Bewusstsein entwickelt, auch unter uns sogenannten Fachleuten und Helfern.
Ja.
Also als ich so angefangen habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dann war dann oft so, wenn es schief läuft, dann liegt das daran, dass die Pflegeeltern unfähig sind und dann ist es auch besser, das Kind kommt woanders hin. So, ne? Das war dann oft so ein sehr holzschnittartiges Wenn-Dann. Und da haben wir doch inzwischen, würde ich sagen, alle zusammen sehr viel mehr Einfühlungsvermögen und auch Differenzierung so entwickelt miteinander. Ne?
Genau. Und wenn ich das nochmal aufgreife, was Sie vorhin gesagt haben und was auch in diesem Aspekt Erziehung und Beziehung steckt, dann ist es ja so, dass es ganz stark darum geht, dass Pflegeeltern und auch die Pflegekinder in dieser Phase dabei unterstützt werden, dass die Beziehung erhalten bleibt und dass alle dahin wirken, dass das Kind gut da bleiben kann. Und das heißt eben auch für die Erziehung, dass man sozusagen fünfmal gerade sein lässt und auch quasi akzeptiert, was Sie so schön in den einzelnen Phasen beschrieben haben, dass man sozusagen nicht nervös wird, was diese Entwicklungen angeht als Pflegeeltern, sondern dass es gelingt, das ein Stück auszuhalten und einfach dran zu bleiben und auch die Gewissheit zu haben, das wird sich wieder verändern.
Genau, oder wenn man nervös wird, dass man sich das dann nicht übel nimmt, sondern eher sich jemanden sucht, mit dem man sich besprechen kann und bei dem man sich auch entlasten kann.
Genau.
Ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Punkt und da können die Pflegeeltern wie auch alle anderen Erwachsenen den Jugendlichen auch ein Vorbild sein, indem sie ihnen vormachen, wie regel ich mich denn selbst wieder runter, wenn es mit mir durchgeht. Ne? Ja. Oder wenn ich nicht mehr weiter weiß, was mache ich denn dann?
Ja, so, ne? Genau. Ja.
Anstatt eben in so Machtkämpfe zu gehen.
Ja.
So dieses, also ist jetzt ein bisschen plump, aber so als Überschrift, ne? Solange du deine Füße unter meinen Tisch
steckst,
machst du, was ich sage.
Ja, genau.
Das geht schief.
Ja, ja. Klar, und dazu sind wir natürlich schon verleitet. Also das kenne ich auch als Vater.
Ja.
Und dabei ist es eben wichtig, dann sich Austauschpartner zu holen und ja, auch zu nutzen, was auch unsere Pflegefamilien an Unterstützung haben durch Beratung. Ja.
Unbedingt, unbedingt. Und da sind sie ja, finde ich, sehr gut aufgestellt.
Ja, genau.
Im St. Elisabeth-Verein,
Genau. Ja, es gibt noch das sogenannte Triadenphänomen oder Triadenproblem bei Pflegekindern. Was ist das denn genau?
Genau, das haben wir eigentlich eben schon so angerissen oder angedeutet. Das bezieht sich genau auf diese Sache, dass das Pflegekind es mit zwei Elternsystemen zu tun hat, die auf irgendeine Art und Weise zueinander stehen. Also eine Triade, mit Triade meint man ja, es gibt drei Partner, Interaktionspartner, die irgendwie miteinander im Zusammenhang stehen, im Gegensatz zu einer Dyade, wo es nur zwei sind.
Ja.
Und jetzt können wir uns das sozusagen als ein Dreieck vorstellen, wo zum Beispiel oben an der Spitze das Pflegekind steht und links und rechts unten an den Spitzen jeweils ein Elternpaar, Pflegeeltern und die leiblichen Eltern. Und je nachdem eben, wie jetzt die Beziehungen zueinander gestaltet sind, ist es eben, kann das ein Problem oder eine Ressource sein.
Genau.
Ja. Und wir haben es eben schon so ein bisschen zusammengefasst. Im Grunde genommen, wenn es gut läuft, dann wird aus der Triade eine Dyade, die hilfreich ist fürs Pflegekind, nämlich indem die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern irgendeine Art von, Schulterschluss ist vielleicht schon manchmal zu viel gewollt, aber doch zumindest gegenseitige Akzeptanz und auch so eine, ja, sich auch ermächtigen gegenseitig, ne?
Ja.
Beziehungspartner fürs Kind zu sein, so, damit das Kind eben sich nicht entscheiden muss, mit wem identifiziere ich mich denn jetzt? Oder wenn ich mich den einen zuwende, dann kränke ich die anderen und andersrum. Ne?
Ja, genau. Wir sprechen ja mit den Pflegeeltern dann oft auch vom Loyalitätsproblem der, der Pflegekinder. Und das geht ja genau darum, wenn diese Kooperation gelingt zwischen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern, dass sich dieses Loyalitätsproblem sozusagen minimiert, dass das und reduziert. Ja, und dass es dann möglich ist, für das Pflegekind beiden sozusagen loyal zu sein.
Genau. Und manchmal ist es eben so, dass dieser pubertätsmäßige Protest gegen die Pflegeeltern das Pflegekind dazu treiben kann, sozusagen wieder zurück sich mit der Herkunftsfamilie zu identifizieren, obwohl es das Pflegekind eigentlich aus sich heraus gar nicht unbedingt tun würde oder gar nicht unbedingt möchte.
Genau.
Das ist so wie so reflexhaft und dann plötzlich sich in einer Situation wiederfindet, in die es eigentlich auch gar nicht so richtig rein wollte.
Ja, ja. Ja, spannend.
Und dann ist natürlich so, dass, dass diese Pubertätskonflikte ja oft auch so ausgetragen werden, dass die wunden Punkte gesucht werden von den Eltern. Ne? Und wenn das Pflegekind dann sagt, du bist ja gar nicht meine Mutter, womöglich wirklich den wundesten Punkt trifft oder so.
Ja.
Ne? Und es dann eben sehr herausfordernd ist für die Pflegeeltern, selber die innere Balance sich wieder herzustellen.
Genau, ja. Ja, da wird mir wieder deutlich in unserem Gespräch, wie wichtig es ist, eben auch ein bisschen theoretisches Wissen sich nach und nach anzueignen als Pflegefamilie und Pflegeeltern, damit man das, was da passiert, auch sozusagen besser verstehen kann und sich dadurch auch anders ausrichten kann auf die Pflegekinder. Und dann trägt das mit zum Gelingen bei, dass die die Beziehung erhalten bleibt und dass die Pflegekinder in dieser starken Phase des Übergangs in der Pubertät wirklich bleiben können.
Ja, das ist sicherlich hilfreich. Also wenn man die Dinge kopfmäßig versteht, kann das schon viel dazu beitragen, auch mit sich selber ein bisschen entspannter umgehen zu können, so mit den eigenen Affekten,
Ja, genau. Ja, das ist ja dieser wichtige Aspekt, dass ich mit den eigenen Affekten einen Weg finde, mit den eigenen Gefühlen einen Weg finde, damit ich gut mich gegenüber dem Pflegekind verhalten kann. Ja.
Ja,
genau. Wenn wir langsam zum Ende kommen, Frau Rutz, wir fragen am Ende immer, auch so dann Themen ausgerichtet, was wünschen Sie denn Pflegeeltern mit Pflegekindern in der Pubertät? Was würden Sie denn denen gerne mitgeben?
Ja, also ganz sicherlich als erstes wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie immer wieder Wege finden, die eigenen Emotionen und Affekte zu regulieren und auch Gegenüber und Gesprächspartner finden, die wo Sie sich selber als Eltern auch aufgehoben fühlen. So. Und das, denke ich, das ist wirklich was ganz Wichtiges und ohne das geht es nicht. Und da ist es auch gut für die Pflegeeltern auch zu wissen, dass nicht jeder Tipp, den man dann von den Nachbarn und Freunden bekommt, macht doch so, dass der angemessen ist. Ne? Weil der gilt, ich sag mal so, für normal, wir sagen immer gern so scherzhaft, normal neurotisch gestörte Menschen. Aber nicht unbedingt für diese schwierigen Konstellationen, in denen die Pflegekinder manchmal sind. Also das ist wirklich das Erste, das ich Ihnen sehr, sehr wünsche, selber sich immer wieder auch so gute innere Freiräume organisieren zu können. Und das Zweite ist ganz sicherlich, dass es auch gute Zeiten geben möge. Also dass es sich auch lohnt, glaube ich, immer wieder auch Situationen zu schaffen, wo man es gut hat miteinander.
Genau.
Und seien das nur so kleine Lichtblicke, aber dass doch die Tage auch erhellt werden durch so Situationen, wo man einfach merkt, so, hey, es macht aber doch auch immer noch Spaß, irgendwie miteinander zusammen zu sein.
Genau. Ja, das sind zwei tolle Wünsche. Und Ich bin richtig froh, dass wir jetzt so ausführlich über dieses Thema sprechen konnten, weil ich glaube, dass das mit dazu beiträgt, diese Episode jetzt, dass Pflegeeltern und vielleicht auch hören, dass die ein oder anderen leiblichen Eltern das noch besser zu verstehen, was da tatsächlich passiert in dieser Phase und wieso das so eine besondere Herausforderung ist mit der doppelten Pubertät.
Ja.
Ja.
Ja, mich freut es auch. Ich fand das jetzt sehr anregend selber nochmal. Das ist ja immer das Schöne bei solchen Sachen, dass man selber auch nochmal das Thema frisch kriegt für sich. So ja. Und das ist wirklich eine schöne Sache.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Mhm.
Dann machen wir hier einen Punkt. Bis dahin.
Mhm. Ja.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.